Ja, hallo, und hier ist die Inforedaktion im Freien Radio für Stuttgart. Diesmal mit einer Sendung von Emanzipation und Frieden, Antikapitalismus 2.0. Ich bin Lothar Gallo-Bergemann. Wir senden jeden vierten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr auf UKW 99.2 bzw. 102,1 MHz Kabel und weltweit als Livestream unter freies-radio.de. Wir halten die herrschenden Zustände für äußerst kritikwürdig, trotzdem überzeugt uns nicht jede Kritik daran. Krise und Zumutungen der Marktwirtschaft interessieren uns ebenso wie Oberflächlichkeit und Ressentiment der Traditionslinken. Wir halten nichts von Völkern, Fans und Führern. Dafür umso mehr von einer freien Assoziation emanzipierter Individuen. Dazu wollen wir Beiträge leisten. Mehr von uns findet man im Netz unter emanzipationundfrieden.de. Ja, und heute wollen wir uns mit einer ganz bestimmten Spezies vermeintlicher Gesellschaftskritikerinnen befassen, nämlich mit den Antispeziesisten, also mit den Tierrechtskämpfern. Die haben als die wichtigste Frage der Menschheit nämlich ausgerechnet deren Umgang mit den Tieren ausgemacht. Nun gibt es ganz ohne Zweifel viele gute und ehrenwerte Gründe, sich für den Schutz von Tieren einzusetzen. Auch spricht viel dafür, sich vegetarisch oder auch vegan zu ernähren. Nicht nur der nächste Skandal um verseuchtes Fleisch, der mit Sicherheit kommen wird, sondern auch eine gesunde Ernährung und durchaus auch ein ethisches Verhalten gegenüber Tieren. Aber ehrlich gesagt, mich hat schon immer aufgeregt, wenn Leute die Ausländer rausschmeißen, Kriminelle aufhängen und Kindern das Spielen im Hinterhof verbieten wollen, bekennen, dass ihr Dackel Walti ihnen der allerliebste Gefährte auf dieser Welt sei. Irgendwie geht mir das Menschenrecht emotional ein ganzes Stück näher als das Tierrecht. Falls Sie das ähnlich sehen, passen Sie auf. Antispeziesisten verfügen nämlich über eine Waffe gegen derlei Befindlichkeiten. Den Vorwurf des Anthropozentrismus, also der Sicht auf die Welt vom Standpunkt des Menschen aus. Was nun ausgerechnet daran so schlimm sein soll, leuchtet mir nicht ein. Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und verächtliches Wesen ist, so hat ein gewisser Karl Marx einmal in unübertrefflicher Klarheit den Anspruch an menschliche Emanzipation formuliert. Ein sympathischer und ganz und gar anthropozentrischer Standpunkt, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Doch die Antispeziesisten verwickeln sich auch theoretisch in heillose Widersprüche und sind letztendlich, wenn auch ganz und gar gegen ihren Willen, ziemlich anthropozentristisch. Nur leider an der falschen Stelle. Denn sie legen menschliche Maßstäbe gerade dort an Tiere an, wo man das besser bleiben lassen sollte. Heiko Werning setzt sich in seinem Text »Tier und wir«, den wir im Folgenden vortragen, mit der Ideologie der sogenannten Human-Animal Studies auseinander. Tier und wir von Heiko Werning, erschienen in der Wochenzeitung Jungle World am 28. Juni 2012. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist widersprüchlich und ambivalent. Einerseits würde sich wohl die Mehrheit der Menschen, zumindest in den Industriestaaten, als tierlieb bezeichnen, werden in jedem dritten deutschen Haushalt von der Katze bis zum Goldfisch allerlei Mitgeschöpfe gehätschelt und geknuddelt, gilt vielen gar Freund Tier als der bessere Mensch. Und andererseits hat ein nicht unbeträchtlicher Teil genau dieser Tierliebhaber nicht das geringste Problem damit, nach ausführlichen Streicheleinheiten für den heimischen Fifi oder Rex in die Küche zu gehen und dort aus dem Körper der tierischen Kollegen des besten Freundes geschnittene Fleischbatzen in die Pfanne zu hauen. Einerseits gilt es als Skandal und barbarische Verhaltensweise, dass in manchen Ländern Hunde und Katzen auf dem Speiseplan stehen, was nicht nur Verachtung, sondern auch Boykottaufrufe nach sich zieht, während andererseits dieselben Empörten nichts gegen die Schlachtung von Ferkel, Lämmchen oder Pute einzuwenden haben. Rational, so viel ist klar, ist das alles nicht. Denn natürlich macht es ethisch keinen Unterschied, ob nun der Schäferhund oder das Schwein am Schlachterhaken baumelt. Auch der Umgang mit dem Töten selbst entzieht sich logischen Kategorien. Die Jagd etwa gilt in weiten Kreisen der Bevölkerung als böse, mindestens aber moralisch zweifelhaft. Und das keineswegs nur bei Vegetariern, sondern auch bei Menschen, die anschließend im Supermarkt beim Sonderangebot für Hackfleisch oder eine Hühnerpfanne beherzt zugreifen, obwohl niemand ernsthaft bezweifeln kann, dass das weitgerecht geschossene Reh ein in jeder Hinsicht besseres Los gezogen hat, als das in Massentierhaltung herangezogene Rind. So könnte man endlos weitere Widersprüche aufzählen, und je genauer man hinschaut, desto absurder wird es. Akademischer Veganismus. Dass das Mensch-Tier-Verhältnis aber nicht nur widersprüchlich, sondern in dieser Form gar nicht existent sei, ist die Grundannahme der Human-Animal Studies, manchmal auch nur Animal Studies genannt. Diese im deutschsprachigen Raum noch recht junge, aber gerade durchaus Fahrt aufnehmende Forschungsrichtung widmet sich den vielschichtigen Mensch-Tier-Beziehungen. Ein eigentlich ebenso hochspannendes wie ergiebiges Thema. Was verrät uns der Umgang des Menschen mit Hund, Katze, Maus über unsere Kultur, unsere Gesellschaft, uns selbst? Und was über die Tiere? Welche Eigenschaften werden dem jeweiligen Tier zugeschrieben und welche hat es tatsächlich? Welche entspringen hingegen nur der notwendigerweise eingeschränkten menschlichen Sicht? Warum wird der Hund geliebt und die Schlange verachtet? Warum wurde der Frosch erst verachtet und dann geliebt? Die wechselseitigen Einflüsse von Mensch und Tier aufeinander sind praktisch unendlich. Mal sind sie einfach nur interessant, mal von nicht zu überschätzender kulturhistorischer oder gar zivilisatorischer Bedeutung. Denn Mensch und Tier teilen sich nicht nur eine gemeinsame Welt, sie entwickeln sich auch in enger gegenseitiger Abhängigkeit und im Antagonismus zueinander. Das gilt schon für die vorgeschichtlichen Jäger, die notwendigerweise abhängig waren von den Launen ihrer Grillspeisen, und es gilt später für die Domestikation, denn ohne die gemeinsame Geschichte des Menschen mit etwa dem Rind gäbe es die menschliche Zivilisation in ihrer heutigen Form überhaupt nicht. Und Rinder natürlich auch nicht. Im Dichten mit und gegeneinander sind Mensch und Tier miteinander verbunden, seit der Mensch eben auch noch ein Tier war. Und was heißt er überhaupt war? Genau an diesem Punkt verabschieden sie die Human-Animal Studies vom klassischen Blick auf die Mensch-Tier-Beziehungen, von der deskriptiven Forschung um des Erkenntnisgewinns willen zugunsten der Ideologie. Natürlich beschäftigen sich auch zahlreiche althergebrachte Wissenschaften mit den Fragen, die im Mittelpunkt der Human-Animal Studies stehen. Das Alleinstellungsmerkmal der neuen Richtung ist also weniger ihr Thema, sondern ihre Grundannahme. Die lautet: Es gibt sie gar nicht, die Dichotomie zwischen Mensch und Tier. Denn der Mensch ist eben auch nur ein Tier. Was biologisch zweifellos richtig und unter Biologen auch Konsens, ja im Grunde Binsenweisheit ist, wird von den Animal Studies aber nicht biologisch oder gar biologistisch verstanden, ganz im Gegenteil. Während der naturwissenschaftliche Ansatz den Menschen als besonders spezialisierte und hochentwickelte Tierart begreift, dessen Verhalten zwar letztendlich oft erst durch seine naturgeschichtliche Entwicklung, seine Instinkte und hormonellen Steuerungen sinnvoll zu erklären ist, dessen Auszeichnung als Mensch aber eben gerade sein Intellekt und sein Bewusstsein ist, beides in dieser Form im Tierreich einzigartig, setzen die Animal Studies sozusagen von der anderen Seite her an. Für sie befinden sich all die vielen verschiedenen Tierarten letztlich eben aus ethischer Sicht auf Augenhöhe mit dem Menschen, mit ihren jeweils speziellen Eigenheiten natürlich, aber eben doch mit eigenen Rechten und als Teil einer übergeordneten gemeinsamen Mensch-Tier-Gesellschaft. Weshalb der Mensch sich nicht über die Tiere stellen und diese nicht benutzen darf, sei es als Nahrung, sei es zu anderen Zwecken. Vor diesem Hintergrund also untersuchen die Human Animal Studies die Mensch-Tier-Verhältnisse. Sie sind damit sozusagen der akademische Arm des Veganismus, der ja mehr ist als eine Ernährungsweise, nämlich der Versuch, die ideologische Grundannahme des Nutzungsverbots anderer Spezies in praktisches Handeln umzusetzen. Wenn Tiere Teil der Gesellschaft sind, dann lassen sich die Mensch-Tier-Verhältnisse auch mit dem in der Soziologie üblichen Instrumentarium untersuchen. Tatsächlich sind die Human Animal Studies keineswegs in der Biologie angesiedelt, sondern in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, und dort treten sie in die Fußstapfen der Gender Studies und anderer Diskriminierungsforschung. Da die Kuh sich das Bolzenschussgerät nicht selbst und aus freien Stücken an die Schläfe setzt, wird sie, einmal als Teil der Gesellschaft verstanden, auch ausgebeutet. Ihr geschieht Unrecht, wie im Kolonialismus und Imperialismus anderen Völkern, wie in der Sklaverei anderen menschlichen Individuen. Natürlich gibt es sie heute immer noch, die strukturelle Unterdrückten, Schwule, Frauen, Behinderte. Neuerdings sollen dazu aber eben auch Kühe und Schweine zählen. Dass sich der neue Forschungszweig mit der Analogisierung von Tiernutzung und gesellschaftlicher Diskriminierung auf ein problematisches Terrain begibt, wird spätestens an dieser Stelle offensichtlich. Menschen und andere Tiere. Um die strukturelle Diskriminierung zu beschreiben, mit der die Animal Studies sich beschäftigen, wurde bereits 1970 analog zu Sexismus und Rassismus der Begriff des Speziesismus eingeführt, der sozusagen das durch die Animal Studies zunächst zu untersuchende und letztlich zu überwindende Diskriminierungsübel benennt. Die Unterdrückung und Ausbeutung von Teilen der Gesellschaft aufgrund ihrer biologischen Artzugehörigkeit. Das Suppenhuhn wandert nun einmal in den Kochtopf aufgrund seines Huhnseins. Die Verhältnisse, die sind halt so. Aber sie sollen keineswegs so bleiben. Entsprechend bilden die Vertreter der Animal Studies mehrheitlich keinen rein akademischen Gesprächszirkel, sondern sind fest verankert in der Tierrechts-, Tierbefreiungs- und Veganismusbewegung. In Deutschland bemühen sich inzwischen mehrere Gruppen um die Akzeptanz der Human Animal Studies als akademische Richtung, deren Vertreter zu großen Teilen Sympathien mit der Tierrechtsszene hegen oder ihr selbst angehören. Zu ihnen gehört auch der Berliner Chimaira-Arbeitskreis, der jüngst mit dem Buch Human Animal Studies über die gesellschaftliche Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen auch das erste deutschsprachige Grundlagenwerk zum Thema vorlegte. Spätestens nach dessen Lektüre weiß man, diese Wissenschaft will etwas ändern und das theoretische Rüstzeug für politische Aktivisten liefern. Dieser politische und theoretische Hintergrund
markiert auch den Unterschied zwischen klassischem Tierschutz und den antispeziesistischen Positionen, auf denen die Human Animal Studies basieren. In der Öffentlichkeit werden Tierrechtler meistens einfach nur als besonders engagierte oder radikale Tierschützer wahrgenommen, aber das greift zu kurz. Aus Sicht der Human Animal Studies ist der Tierschützer ungefähr das, was, sagen wir, der Sozialdemokrat für den Antikapitalisten ist. Er möchte die schlimmsten Auswirkungen des herrschenden Systems mildern, ohne dieses aber selbst wirklich zu ändern, womit er es letztlich stützt. So untersuchen die Human Animal Studies die gesellschaftlichen Mechanismen der Unterdrückung, Ausbeutung und Ausgrenzung von Tieren und wie sich das gehört bei Antidiskriminierungstheoretikern, muss zu diesem Zweck zunächst die leidige Sprache angepasst werden, die ja immer auch Ausdruck der herrschenden Verhältnisse ist. Um den Tier-Mensch-Dualismus aufzubrechen, der dazu diene, das Tier niedriger zu stellen und somit helfe, seine Benutzung zu rechtfertigen, wird das Adjektiv tierisch in Analogie zu menschlich zu tierlich, das Tier selbst zum nichtmenschlichen Tier, während der Mensch weiter Mensch heißen darf. Letzteres erscheint allerdings auch innerhalb der Animal Studies Logik selbst etwas krude. Zwingender wäre es, dann auch von menschlichen Tieren zu sprechen, aber geschenkt. Denn halten wir uns nicht mit Details auf, die Human Animal Studies denken ebenfalls im Großen. So entdecken sie zahlreiche Parallelen zwischen der Unterdrückung der Tiere und der Diskriminierung von menschlichen Gruppen. Ihnen lägen dieselben gesellschaftlichen Mechanismen zugrunde. Entrechtung, Entindividualisierung, das Verwehren einer eigenen Geschichtsschreibung und eben sprachliche Diskriminierung, die sich nicht nur in der Verwendung unterschiedlicher Vokabeln für scheinbar gleiche Vorgänge, Fressen, Essen, Ausdrücke, sondern vor allem auch in der Gegenüberstellung Tier-Mensch an sich, obwohl es das Tier ja überhaupt nicht gäbe und der vermeintlichen Überlegenheit des Menschen die moralische Rechtfertigung fehle. All dies ist Ausdruck der speziesistischen Grundannahme von den Sonderrechten, die der Mensch sich selbst einräume, den Tieren aber verwehre. Denn die Übergänge zwischen Mensch und Tier sind in der Logik der Human Animal Studies ja sowieso fließend. So stehen Menschenaffen den Menschen nicht nur nahe, ihre kognitiven Möglichkeiten übersteigen auch die vieler Menschen, etwa geistig Behinderter oder Babys. Daher ist es kein Zufall, dass ausgerechnet einer der Vordenker der Tierrechtler, der australische Philosoph Peter Singer, nicht nur Menschenrechte für Menschenaffen fordert, sondern es auch moralisch legitim findet, besonders schwerbehinderte Menschen direkt nach der Geburt zu töten. Der Gesellschaft nutzen sie schließlich nicht, ein Bewusstsein haben sie auch nicht, also gibt es für ihn keinen rationalen Grund, sie am Leben zu lassen. Denn einen besonderen Wert des menschlichen Lebens an sich mag er nicht gelten lassen. Schließlich werden Hund oder Katze ja auch durch Einschläfern erlöst, wenn sie keine Hoffnung auf ein lebenswertes Leben mehr haben. Warum sollten Menschen da also anders behandelt werden? Das ist sozusagen angewandter Antispeziesismus. Nur nicht vermenschlichen. Nun ist es einerseits unbestreitbar richtig, dass der Schimpanse dem Homo sapiens näher steht, als der Schimpanse der Rotbauchunke oder gar dem Borstenwurm und dem Rädertierchen. Andererseits aber führt das Niederreißen der Tier-Mensch-Grenze eben nicht automatisch dazu, dass alle Spezies sozusagen auf Augenhöhe agieren. Das Problem erkennen natürlich auch die Human Animal Studies, sie bleiben hier aber merkwürdig vage. Man dürfe nicht vermenschlichen, lautet die Devise, und so, wie der weiße Imperialist auf andere Völker mit dem eurozentrischen Blick schaue, so blicke der Mensch anthropozentrisch auf die nichtmenschlichen Tiere, was es bestmöglich zu verhindern gelte. Dieser Einwand wird in den Human Animal Studies zu einer Art Generalentschuldigung für theoretische Defizite. Wir sind eben Menschen, was wissen wir schon über die Wahrnehmungswelt des Meerschweinchens oder der Stabheuschrecke? Wir können sie ja nun einmal nur aus menschlicher Perspektive eben anthropozentrisch denken. Dasselbe gilt allerdings auch für jede andere Spezies. Wenn nun also die bestehende Herrschafts- und Ausbeutungsordnung kritisiert wird, stößt man auf ein nicht unerhebliches theoretisches Problem. Ganz anders, nämlich als den Sklaven, den Frauen oder den Homosexuellen, dürfte den bislang unterdrückten Tieren die Vision einer gerechteren Welt nur schwer zu vermitteln sein. Der Mensch kann Freund Tier also noch so gleichberechtigt annehmen. Der Löwe schnappt sich doch das Zebra, der Hai, wenn's halt gerade mal passt, auch den Menschen, und der von Tierrechtsaktivisten gerade befreite und in die Freiheit entlassene Nerz richtet nicht nur Verheerungen im Ökosystem an, sondern haut sich den Bauch voll mit Mäusen und Fischen, deren Recht auf körperliche Unversehrtheit damit von den Tierrechtlern sehr direkt und empfindlich tangiert wird. Natürlich, sagen nun die Human Animal Studies, wir dürfen Hai, Nerz und Löwe nicht nach unseren Wertvorstellungen beurteilen, das wäre ja anthropozentrisch. Wir haben eben anders als Hai, Nerz und Löwe die Wahl. Was? Und da beißt sich der Nerz selbst in den Schwanz, aber gleich wieder eine neue Tier-Mensch-Mauer aufbaut, die auch nicht niedriger erscheint als ihre Vorgängerin. Indem der Tierrechtler nur dem Menschen die Möglichkeit und damit die Pflicht zu einem moralisch korrekten Umgang mit seinen Mitgeschöpfen zuspricht, überhöht er ihn gleichzeitig als über allem Tierischen oder wenn es sein soll auch Tierlichen stehend. Denn selbst die mit Menschenrechtgewährung vergleichsweise verwöhnten Menschenaffen haben ja nichts Besseres zu tun, als ihre Artgenossen zu meucheln, wenn es ihnen probat erscheint. Etwa, wenn ein Schimpansenmenschen einen neuen Harem übernimmt und erstmal den aus seiner Sicht genetischen Ballast des Vorgängers in Form der in der Gruppe lebenden Jungtiere tötet. Vor Gericht aber müsste der Schimpanse wohl auch nach Meinung von Tierrechtlern nicht kommen, weil er eben ein Tier ist und kein Mensch. Gleichberechtigung sieht anders aus. Tiere dürfen also einerseits nicht benutzt und ausgegrenzt werden, andererseits aber gelten anthropozentrische Moralvorstellungen für sie natürlich nicht. Aber auch innerhalb der Spezies Mensch ist es mit der Moral so eine Sache. Der Feminismus musste sich früher und muss sich teils auch heute noch vorwerfen lassen, nur die Interessen einer weißen, wohlhabenden Frauenschicht zu vertreten, diese besonderen Interessen aber als allgemeine Interessen von allen Frauen zu deklarieren und damit beispielsweise schwarze Unterschichtsfrauen auszugrenzen, die wohl ganz andere Sorgen und Bedürfnisse haben mögen. Auch der Tierrechtler muss damit leben, dass er innerhalb der Menschen nur für eine bestimmte, sehr kleine Schicht sprechen kann. Denn das Verständnis der Human Animal Studies dürfte sich außerhalb der gut situierten, gebildeten Schicht westlicher Industrieländer doch arg in Grenzen halten. Und so wird aus dem gegen jede Diskriminierung von jeder Geschöpf kämpfenden rasch der propere, neokoloniale Rechthaber und Besserwisser, der den primitiven Völkern im Rest der Welt erklärt, was moralisch hochwertig ist, nämlich er oder sie selbst, und was barbarisch, nämlich sie, die anderen. Eigentlich ist genau das ein gutes Beispiel für das in den Animal Studies so intensiv beklagte Othering, mit dem die nichtmenschlichen Tiere ausgegrenzt würden. Ein unschöner Nebeneffekt, der sich noch verstärkt durch die banale Erkenntnis, dass der tierlich korrekte, mithin also vegane Lebensstil, halt auch so ein Luxusprivileg ist, denn der größere Teil der Weltbevölkerung hat erst gar nicht die Möglichkeit, ohne das Risiko gesundheitlicher Folgeschäden auf tierische Produkte in der Ernährung zu verzichten. Das menschliche Tier, so hat es die Evolution nun einmal eingerichtet, ist ein omnivores, das also von Natur aus auf eine gemischte Kost aus pflanzlicher und tierischer Produktion eingestellt ist. Und so richtig es ist, dass es bei kluger Nahrungszusammenstellung auch vollständig vegan leben kann, so steht die dafür notwendige, qualitativ hochwertige Nahrung seinen meisten Artgenossen eben überhaupt nicht zur Verfügung. Zumindest nicht in der übelbestellten Welt, in der wir leben. Wir sind alle Kannibalen. Überhaupt zeitigt die Konzentration auf das Ziel, über Artgrenzen hinweg Gerechtigkeit zu schaffen, mitunter äußerst grausame Ergebnisse. Es gehört zur auch internen Kritik an der Tierrechtsbewegung, dass zum Zweck der Besserstellung der Tiere Kollateralschäden bei den eigenen Artgenossen hingenommen werden. Die mit Abstand erfolgreichste Gruppe der Szene ist die Tierrechtlerorganisation PETA, die dank ihrer sehr professionell aufbereiteten und populistisch wirksamen Aktionen viel Aufmerksamkeit für ihre Anliegen erhält und dabei andere emanzipatorische Anliegen schlichtweg verrät. Aus feministischen Kreisen etwa wird PETA schon lange offensiver Sexismus vorgeworfen. Wegen der Lieber nackt als Pelz-Kampagne etwa, die keineswegs Erika Musterveganerin abbildete, sondern allen patriarchalen Körperidealen entsprechende Models und Schauspieler und es überdies damit in alle Medien brachte, weil sich halt auch der tierrechtsferne männliche Zeitungsleser gern mal Nackerte anschaut, denn die Möglichkeit zur Fleischbeschau gefällt ihm genauso gut, wenn sie vegan motiviert ist. Vor allem aber führt die ideologische Erhöhung des Tieres auf das Niveau des Menschen automatisch zu einer Entwertung des Menschen. Sie ist diametral entgegengesetzt zum gesellschaftlichen Minimalkonsens, die Würde des Menschen ist unantastbar. Antispeziesisten argumentieren, dass sie diese Würde doch unangetastet lassen wollen, dass nur auch die anderen Spezies in den Genuss dieser Unantastbarkeit kommen sollen. In der gesellschaftlichen Realität sieht das dann aber so aus, dass auf einem Werbeplakat von PETA neben Legehennen KZ-Häftlinge abgebildet werden und neben einem Haufen toter Schweine ein Berg getöteter Juden. Selbst wenn man den Initiatoren zugute hielte, dass ihr Bild von Huhn und Schwein ein so positives ist, dass die direkte Gegenüberstellung angesichts des grassierenden Antisemitismus gar als eine Aufwertung der Juden gemeint sein könnte. Selbst dann wird ein solches Motiv von einem Großteil der Betrachter aus der Mitte der Gesellschaft doch zweifellos mit anderen Augen gesehen. Ganz zu schweigen von ihrem rechten Rand, der sich dabei in die Schlägerfaust lacht. Es gibt eben nicht nur eine anthropozentrische, sondern auch innerhalb der Spezies Mensch sehr unterschiedliche Perspektiven. Eine solch geschmacklose Variante der Gleichsetzung von Mensch und Tier ist kein einmaliger Ausrutscher von PETA. Sie hat systematischen Charakter. Wird irgendein Fall von Kannibalismus bekannt, werden die Tierrechtler nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es sich nicht gehöre, Menschen zu essen. Denn die würden ja genauso leiden wie die Abermillionen von Tieren, die jeden Tag verputzt werden. So annoncierte PETA 2008 in einer Zeitungsanzeige zum Prozess vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gegen den ehemaligen liberianischen Diktator Charles Taylor, dem unter anderem Kannibalismus vorgeworfen wurde. Charles Taylor ist nicht allein. Schweine und Kühe und Hühner und Lämmer fühlen Schmerz genauso wie Menschen. Zitat Ende. Womit allein durch die zahlenmäßige Gegenüberstellung selbst die ungeheuerlichsten menschlichen Verbrechen bagatellisiert werden. Denn aus der Perspektive des Antispeziesisten, der seine Sache ernst meint, stellt sich natürlich auch die Shoah letztendlich nur als die kuschelige Hobbyvariante dessen dar, was heute in der Massentierhaltung und in den Schlachthöfen geschieht. Zitat aus einem PETA-Anzeigentext: Zwischen 1938 und 1945 starben 12 Millionen Menschen im Holocaust. Genauso viele Tiere werden für den menschlichen Verzehr jede Stunde in Europa getötet. Zitat Ende. Angesichts dieser Logik
mag man sich kaum vorstellen, wie ein überzeugter Antispezizist eigentlich psychisch klarkommt in dieser Welt. Denn wer möchte Tag ein, Tag aus nur von Mördern umgeben sein, von Geiselnehmern und Sklavenhändlern? Wer hält es aus, wenn sie sogar die eigenen Verwandten und Freunde dieser Verbrechen schuldig gemacht haben und es nicht einmal bereuen, sondern schon wieder das Messer wetzen? Schön kann das eigentlich nicht sein. Die Freiheit der Leguane. Was zurückführt zu einem grundlegenden Problem der Human Animal Studies, nämlich ihrer Verortung in der Soziologie. Was will das Tier überhaupt? Das ist eine Frage, die eigentlich eher Biologen als Soziologen beantworten können. Natürlich, kein Tier lässt sich gerne aufessen. Der Selbsterhaltungstrieb ist eine starke Triebfeder. Die Human Animal Studies fassen den Begriff der Ausbeutung und Unterdrückung allerdings erheblich weiter. Zu dem, was Tieren nicht gefällt und ihnen daher auch nicht zuzumuten sei, gehören für sie auch Freiheitsberaubung, siehe Zoos oder Haustiere, jede Form von physischer Nutzung, Reiten, Melken, Eier sammeln. Von Teilen der Bewegung wird auch Diebstahl, Honig, gegeißelt. So lehnen Tierrechtler durch die Bank die Haltung von Wildtieren ab, sei es in Zoos, die sie als Tierkneste denunzieren, sei es in Privathand, auch die Haltung domestizierter Tiere wird abgelehnt, da ist die Gemengelage aber natürlich komplexer. Denn es gehöre nun einmal zu den Rechten des Tiers, nicht in seiner Freiheit eingeschränkt und nicht zum Schauobjekt degradiert zu werden. Nur, wer legt das eigentlich fest? Wer sich ein bisschen auskennt mit Tieren, der wird kaum zu dem Schluss gelangen, dass es die meisten Arten großartig kümmert, ob sie zur Schau gestellt werden oder nicht. Das Missverständnis der Human Animal Studies in dieser Hinsicht ist ein schönes Beispiel dafür, wie anthropozentrische Moralvorstellungen einfach auf andere Arten übertragen werden. Der Frosch ist Frosch. Er will machen, was Frösche eben machen. Etwas Anständiges fressen, in Ruhe an einem als sicher empfundenen Ort dösen, nicht gefressen werden und sich bei Gelegenheit reproduzieren. Ob ihm dabei Leute zuschauen, ist ihm egal. Zumindest spricht erheblich mehr für diese Annahme als für die Gegenthese, dass es ihn in irgendeiner Weise stören könnte. Mit dem Freiheitsbegriff sieht es ähnlich aus. Zumindest bei weniger hochentwickelten Spezies darf man getrost bezweifeln, dass sie von Freiheit überhaupt irgendeine Vorstellung haben. Die meisten Tiere laufen ja nicht aus lauter Lebensfreude durch die Gegend, sondern im Gegenteil aus Notwendigkeit. Das Gnu ist nicht scharf auf lange Wanderungen, es braucht frisches Gras. Als die Amseln spitz gekriegt haben, dass sich in menschlichen Städten der Winter auch ganz gut rumkriegen lässt, sind sie einfach hier geblieben und haben sich den mühsamen Weg in den Süden erspart. Und ein Leguan bewegt sich umso mehr, je schlechter er dran ist. Nur wer lausige Reviere an ungeeigneter Stelle hat, muss permanent unterwegs sein, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und setzt sich damit einem deutlich erhöhten Risiko aus, einem nicht-veganen, nicht-menschlichen Tier zu begegnen. Warum also soll es dem Zootier schlechter gehen als seinem Artgenossen draußen in der Natur, wenn es sich um Fressfeinde und ausreichende Nahrung keine Sorgen machen muss, wenn ihm sozusagen anstrengungsloser Wohlstand winkt? Hier macht sich der Tierrechtler schnell zum Westerwelle der Fauna. Mag das Leben da draußen auch noch so ruppig sein, mag das Tier nicht genug zu fressen finden oder zur Beute werden, es soll gefälligst auf seinen eigenen vier Füßen stehen, denn die Freiheit ist schließlich das höchste Gut. Aber bleiben wir mal beim Beispiel Leguan und schauen auf die bekannteste Art dieser Reptilien, den grünen Leguan, bekannt aus zahlreichen Zoos und Privatwohnungen. Wenn so ein Kerlchen aus dem Ei schlüpft, hat es in der Natur eine Chance von etwa 25% die ersten 3 Monate zu überleben und von etwa 5% nach einem Jahr noch im Rennen zu sein. Betrachten wir zudem ein Leguan-Männchen. Wenn es tatsächlich im 2. oder 3. Jahr die Geschlechtsreife erreicht hat, dann stellt sich ihm ein weiteres Problem. Es ist zwar nun groß genug,
um nicht mehr von jedem dahergeflogenen Vogel gefressen zu werden. Aber das reicht ihm nicht. Es will sich fortpflanzen, denn stärker noch als der Trieb zum Selbsterhalt ist er zum Arterhalt. Fragen Sie mal Spinnen und Gottesanbeterinnen, wenn Sie es nicht glauben. Das Problem für das Leguan an Menschen ist aber nun, dass seine Artgenossen es vorziehen, in Haremsgruppen zu leben. Auf ein dominantes Menschen kommen etwa 5 Weibchen. Bei einer Geschlechterquote von 1:1 heißt das, auf ein geschlechtsreifes Menschen, das problemlosen Zugang zu Partnerinnen hat, kommen 4, denen ihr sehnlichster Wunsch verwehrt bleibt. Damit findet sich ein Leguan aber nicht einfach ab. Er zieht los in die Welt und hofft, irgendwo ein freies Revier zu finden. Das erhält das Kolonisationspotenzial der Art für neue Lebensräume und garantiert die sofortige Neubesetzung, falls mal ein Revierinhaber ausfällt. Für das Individuum ist es aber eine im Grunde aussichtslose Sache. Denn natürlich, so ist die Welt nun einmal eingerichtet, ist jedes geeignete Leguan-Habitat auch von Leguanen besiedelt. Mit größter Wahrscheinlichkeit also fällt das Menschen auf seinen Wanderungen schließlich dann doch einem Beutegreifer zum Opfer. Oder sucht irgendwann die Konfrontation mit einem Revierinhaber, bei der einer von beiden über kurz oder lang draufgeht. Natürlich, so ist die Natur. Da mischt sich ein Tierrechtler nicht ein, das geht ihn nichts an. Nur, woran macht er fest, dass der Leguan im Zoo mit seiner Situation unzufrieden sein könnte? Beziehungsweise eben, dass es ihm draußen besser geht. Nur daran, dass sein Aufenthalt im Zoo nicht dem romantisierten und selbstverständlich anthropozentrischen Freiheitsbegriff entspricht, dem der Tierrechtler selbst aber nun einmal anhängt. Das Recht auf Freiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit gehen in der Lebensrealität der meisten Tiere schlicht nicht zusammen. Erst recht nicht mit dem Recht auf Reproduktion, die letztlich die stärkste Triebfeder tierischen Lebens ist. Im Reich der Tierrechtler. Tierrechtler finden es seltsamerweise ganz unproblematisch, Tiere zu sterilisieren. Sie organisieren sogar Kampagnen dazu. Da sie Haustierhaltung eigentlich ablehnen, Freiheitsberaubung, Abhängigkeit vom Menschen, wollen sie nicht, dass weitere Haustiere entstehen. Die Befreiung für Hund, Katze, Kuh und Schwein ist für den aufrechten Antispeziesisten erst vollendet, wenn es keine Hunde, Katzen, Kühe und Schweine mehr gibt auf der Welt. Versuchen Sie mal im Tierheim ein Kaninchen zu bekommen, weil Ihre Tochter zu Hause schon eines hat und sie ihrem Liebling nun Elternfreuden ermöglichen möchte. Sie werden oft nicht nur das Tier nicht bekommen, sondern stattdessen ordentlich was zu hören. Für den Tierrechtler ist es mit den Tierrechten also genauso weit her, wie sie ihm, dem Tierrechtler, gerade gefallen. So hält Peter es in den USA auch für richtig, in Tierheimen herrenlose Tiere, die nicht vermittelt werden können, einzuschläfern, statt sie dauerhaft unter Heimbedingungen zu halten und zu finanzieren. In dem Punkt allerdings gleichen sich dann Tierheimtier und Schlachtvieh wiederum sehr. Freiwillig setzt sich auch der Hund im Zwinger die Spritze nicht. Da ist es wieder, das menschliche Tier, das über die Rechte des nichtmenschlichen Tiers entscheidet. Wenn auch diesmal nach Meinung des menschlichen Tiers nur zum Besten des Nichtmenschlichen, dem ja leider die Weitsicht fehlt, das für sich selbst richtig zu entscheiden. Die zentrale Frage der Human-Animal Studies ist die nach den Herrschaftsverhältnissen in der tiermenschlichen Gesellschaft. Der Antispeziesist lehnt jede Form der Herrschaftsausübung seiner eigenen Spezies über andere ab. Die anderen Tiere, so fordert er, mögen in Freiheit und nach ihrem eigenen Willen leben. Allerdings handelt es sich dabei um sowohl rein menschliche als auch vermenschlichende Kategorien. So erheben sich die Antispeziesisten über das gesamte Tierreich und damit auch über die übergroße Mehrheit ihrer eigenen Artgenossen. Sie lehnen es ab, Tiere zu töten oder zu unterdrücken, um Nutzen für den Menschen daraus zu ziehen. Sie finden es jedoch in Ordnung, dasselbe aus moralischen Gründen zu tun, solange es ihre eigene Moral ist. An diesem Dilemma ändert sich auch dann nichts, wenn diese Moral theoretisch überhöht und als neue Forschungsdisziplin propagiert wird. Um neue Einsichten in die lange Geschichte des Zusammenspiels von Menschen und Tieren zu gewinnen, wird man also nicht das Schrifttum der Human-Animal-Studies konsultieren müssen. Gehen Sie lieber in den Zoo.